Dank. Die Ablösesumme darf ich heute Morgen mir nehmen. Prediger, da steht's drauf. Ja, ich muss nur was trinken. Das stimmt, wir kennen uns tatsächlich über 40 Jahre. Ich habe vorhin auch nochmal gerechnet. Vor 30 Jahren, Maria und ich waren in Hanau knapp 12 Jahre, vor 30 Jahren sind wir von Hanau weggegangen, damals nach Frankenthal. Und wir kamen aus Seligenstadt, das ist richtig, da war ich noch richtig jung. So 30, 31, na gut, ich bin auch nicht viel älter jetzt, die paar Jahrzehnte. Wir sind vor 7 Jahren, Maria und ich, in Rente gegangen. Das war schön zu erleben, die Rente kommt, also damals auf jeden Fall noch, bis heute, immer zum Monatsende. Und wir sind damals, wir waren in Neu-Isenburg 12 Jahre, und sind dann von Neu-Isenburg nach Essen gezogen. Unser Sohn war dort Pastor in einer Baptistengemeinde. Die hatten viel Platz und eine schöne große Wohnung. Und unser Sohn meinte, das wäre doch was für euch. Da könnt ihr mitarbeiten, ihr wohnt schön, das haben wir gemacht. Und vor 2,5 Jahren ist er dann nach Berlin in eine Gemeinde gegangen. Und da haben wir gesagt, Berlin ist schön, aber da wollen wir nicht hin. Und sind dann in den Odenwald gezogen. Wir wohnen in Mörlenbach, das ist eine kleine Ortschaft mit 10.000 Einwohnern, zwischen Weinheim und Heppenheim oder vielleicht bekannter Heidelberg ist etwa 25 Kilometer von uns. So mitten im Grünen, richtig schön. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. So, ist immer wichtig, auf meine Frau zu gucken. Ja, das kommt jetzt, genau. Meine Frau, die sitzt immer so irgendwo da hinten und gibt mir Zeichen, zum Beispiel so. Das heißt, deine Haare, oder so, Krawatte. Und ich kann mich gut erinnern, in einem Gottesdienst machte sie mal so und ich dachte, okay, meine Haare und nochmal. Und danach stellt sich heraus, nichts dergleichen. Sie hat sich einfach selbst nur die Haare irgendwie gemacht. Also ich schaue jetzt nicht mehr zu ihr hin. Genau, der Grund, warum wir dorthin gezogen sind nach Mörlenbach, ist unser Schwiegersohn Thomas Güting, den kennen manche, der ist dort Kinder- und Jugendpastor in einer evangelischen Kirche. Eine tolle Gemeinde, wird sehr klar und ich sage mir immer, da fühle ich mich wohl, wovon Jesus Christus gesprochen wird und Vergebung und Erlösung. Und das ist in der Gemeinde und da ist er seit vielen Jahren und da engagieren wir uns auch. Rente hin oder her, einige sind ja auch hier Rentner. Das hört ja nicht auf mit der Pensionierung, dass man Christus dient. Und seit 1,5 Jahren, wir sind ja seit knapp 20 Jahren, ich traue es mich gar nicht zu sagen, zu den Baptisten gegangen. Ist auch sehr schön dort, sind dort immer noch. Und der Baptistenbund hat uns damals gefragt, in Essen hatten wir auch schon neben der Gemeinde in Essen in Gladbeck 4 Jahre lang regelmäßig gepredigt, 2-mal im Monat. Und das machen wir jetzt auch. Maria predigt auch, sie ist ja auch Pastorin. Und ich 2-mal im Monat in Mühltal bei Darmstadt. Die haben seit über 5 Jahren keinen Pastor mehr und haben vor 1,5 Jahren ein großes Bauprojekt begonnen. Für 1,7 Millionen Euro. Das sollte letztes Weihnachten fertig sein. Wir hoffen, dass es dieses Jahr an Weihnachten fertig wird. Kostet auch ein bisschen mehr, wie das so ist bei Gebäuden. Aber es ist eine interessante Gemeinde. Muss ich irgendwas machen? Nö, er regelt alles. Gut. Für junge Leute, etwa 80 bis 100 kommen. Und da ist es so, der Raum wird ja alles umgebaut. Wir sind jetzt in einem großen Jugendraum unten und es ist eng. Und an manchen Gottesdiensten ist es so, dass die Erwachsenen, 10, 15 Erwachsene, manchmal draußen warten müssen, bis die Kinder in den Kindergottesdienst gehen. Und dann können sie sich auch setzen, weil wir nur 90 Stühle stehen haben. Aber in ein paar Monaten, hoffen wir, ist das dann auch fertig. Ich habe eine kleine Geschichte dabei. Vielleicht habt ihr die schon mal gehört. Muss aus dem Amerikanischen sein. Wie viele Christen braucht es, um eine Glühbirne auszuwechseln? Das hat keinen besonderen theologischen Wert, aber ist ganz amüsant und zeigt vielleicht auch die Verschiedenheit auf amüsante Weise. Bei Charismatikern, die Frage, wie viele braucht es, um eine Glühbirne auszuwechseln, da braucht es nur einen. Die Hände sind ja schon oben. Ihr dürft lachen, wenn ihr es lustig findet. Müsst aber nicht. Bei Pfingstlern 10. Einer wechselt sie aus und die anderen beten gegen den Geist der Finsternis. Bei Katholiken keinen. Kerzen genügen doch. Bei Baptisten mindestens 15. Eine Person, die die Birne auswechselt und drei Komitees, die über den Wechsel befinden und entscheiden, wer den Kartoffelsalat mitbringt. Anglikaner, England. 3. Einer ruft den Elektriker, einer mixt die Drinks und einer schildert die Vorzüge der alten Glühbirne. Methodisten. Kirche des Nazareners, ja na. Unbestimmt die Anzahl. Ob dein Licht hell, schummrig oder völlig ausgebrannt ist, du bist geliebt. Du kannst ein helles Licht sein oder ein anderes. Ein Gottesdienst, an dem die ganze Kirche erleuchtet wird, ist für Sonntag geplant. Bring eine Birne deiner Wahl mit und etwas zum Essen. Kirche des Nazareners steht erfreulicherweise auch drauf. Da braucht es 6 Personen. Eine Frau ersetzt die Glühbirne, während 5 Männer die Grundsätze der Beleuchtung in der Kirche erörtern. Gut, ich wollte das nur mal erwähnt haben am Anfang, dass ihr mich mal gesehen habt für eine Minute. Gemeinden sind unterschiedlich. Und Maria und ich waren in einigen Gemeinden. Die Gemeinde in Mühltal ist auch unterschiedlich. Viele junge Leute, laute Musik, aber schön, Schlagzeug und Gitarre und Musiker vorne, ist schön, jedes Mal. Aber eben anders. Manchen wäre es zu laut, uns gefällt es, Maria und mir, es ist halt sehr schwungvoll. Aber Gemeinden sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Und ich wollte noch sagen, wie schön, auch einige wiederzusehen, die wir noch aus Hanauer Zeit kennen. Heute Morgen, das war in Mühltal vor einiger Zeit dran, da hatten wir eine Predigtserie über das Vaterunser. Das kennt nun jeder, wir haben es ja auch schon gebetet heute Morgen. Und ich tue meine Bibel, da passt sie gut hin. Wir beschäftigen uns heute Morgen einmal mit dem Vaterunser. Jeder, wer Christ ist, kennt das Gebet. Für Martin Luther und viele andere ist es das Gebet gewesen. Es gibt kein besseres. Und das Vaterunser findet man ja an 2 Bibelstellen. Matthäus Kapitel 6 und Lukas Kapitel 11. Da ist es aber ein bisschen abgekürzt. Das Vaterunser wurde übrigens auch vertont. Tschaikowski, Schubert, Gotthelf Fischer mit seinen Fischerchören, Cliff Richard, ganz modern in der Popmusik, nur einige Beispiele. Aber bevor wir uns nur die ersten Zeilen vom Vaterunser ansehen heute Morgen, da wollen wir ein bisschen den Zusammenhang uns anschauen. Wo steht das? Wir haben schon gehört, Matthäus Kapitel 6. Und in Kapitel 6 geht es darum, um die Frage, wie lebe ich als Christ in dieser Welt? Es geht um unser religiöses Leben. Es wird uns ein Spiegel vor Augen gehalten. Wie sieht es aus? Und der erste Vers, da sagt das Jesus schon. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr sie nicht vor den Leuten ausübt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und dann spricht Jesus 3 Bereiche an. Wir haben schon gehört, das Almosen geben oder Kollekte geben, was immer wir geben, das Fasten und das Gebet. 3 Bereiche, die uns alle betreffen. Und scheinbar beinhalten alle 3 Bereiche Gefahren. Dass wir es tun, um von anderen gesehen oder gehört zu werden. Ich greife die nochmal raus. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir heraus, wie die Heuchler in den Synagogen, damit die Leute sie preisen. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht, Luther sagt, sauer drein, also, oh, ich faste schon seit 2 Stunden, ich kann nicht mehr. Also nicht, dass es die anderen sehen. Und wenn ihr Geld gebt, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die gerne gehört und gesehen werden. Ist doch interessant, oder? In ganz geistlichen Dingen, Fasten, Geben, Beten, ist eine Versuchung drin. Dass nicht Gott im Mittelpunkt steht, sondern wir, ich. Dass man mich hört und sieht. Und in dem Zusammenhang steht das Vaterunser. Es ist ein Kapitel, wo Jesus auch eine Warnung ausspricht, weil er uns Menschen kennt und dann sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Die Jünger haben das ja oft erlebt, wie Jesus gebetet hat. Immer wieder zog er sich zurück, manchmal für Stunden. Und eines Tages treten die Jünger an Jesus heran und sagten, Herr, dann lehre uns doch zu beten. Wie sollen wir denn beten? Johannes der Täufer, seine Jünger hatten auch mal gefragt, das steht in Lukas 11,1. Und die Jünger sagen auch, Herr, lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Und davor, und diese Schriftstelle haben wir gehört, wird zunächst darüber gesprochen, wie man nicht beten soll. Aufbau von Jesus, Matthäus 6, 5 und 8, 5 bis 8. Seid nicht wie die Heuchler. Geht nicht öffentlich in die Synagogen und Straßenecken, damit ihr gesehen und gehört werdet, sonst habt ihr euren Lohn dahin. Betet vielmehr im stillen Kämmerlein. Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, Gott würde sie eher erhören, wenn sie viele Worte machen. Folgt nicht ihrem Beispiel. Nun, das ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt nicht, dass wir nur in der Stille beten, aber die Gefahr, wenn man laut betet, wird angesprochen. Es geht darum, gewisse Dinge draußen zu lassen, wenn wir beten, fasten oder geben. Und dann gibt Jesus so eine Art Mustergebet, eine Schablone. Nicht, dass wir immer nur so beten sollen, aber es beinhaltet die Dinge, die wichtig sind. Und jetzt sehen wir mal eine Folie. Wo ist sie? Da ist sie. Und da seht ihr schon, das Vaterunser ist nicht einfach ein Gebet, wo Jesus sagt, ach, dann bete doch mal so. Er hat sich das sehr gut überlegt. Und dann den Jüngern gesagt, und ihr seht es schon, am Anfang steht eine Anrede und am Schluss ein Lobpreis. Vater unser im Himmel und am Schluss, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Und dann geht es um 6 Bitten. Manche sagen 7, die machen aus dem letzten noch eins draus. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich lasse es mal bei einem. Und es fällt euch auf, die sind gestaffelt. Die ersten 3 Bitten richten sich ausschließlich an Gott. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und erst die letzten 4 bis 6 handeln sich um uns. Erst richtet sich das Gebet an Gott und dann an uns. Es geht nicht zuerst um uns. Hättest du diese Reihenfolge gewählt? Betest du so? Bete ich so? Oder geht es zuerst um uns und dann irgendwann auch um Gott? Wenn ich vorhin sagte, das ist eine Art Schablone oder Muster, will ich ein anderes Beispiel nehmen. Wenn man sich heute irgendwo bewirbt, ich brauche das nicht mehr, die Zeit ist vorbei, aber dann gibt es Vorgaben. Was soll in einem Bewerbungsschreiben drinstehen? Und vor 50 Jahren, Gerhard, als wir noch jünger und sportlicher waren wie heute, da hätten wir zwar gleiche grobe Inhalte gehabt, wann und wo geboren, was man gemacht hat bis dahin, aber dann sieht natürlich jeder Lebenslauf anders aus. Und jedes Gebet sieht am Ende anders aus, innerhalb dieses Musters. Wie ein Mikrochip ist das quasi. Matthias Claudius hat einmal gesagt, je länger man das Vaterunser betet, umso mehr sieht man ein, wie wenig man es versteht. Wie wert es ist, verstanden und bedacht zu werden, um unbekannten Schätzen auf die Spur zu kommen. Wir haben heute Morgen es schon gebetet und da hatten wir schon die moderne Übersetzung genommen, unser Vater in dem Himmel. Die alte Formulierung, wie es die meisten gelernt haben, heißt noch Vater unser im Himmel. Eigentlich auch eine gute Reihenfolge. Gott, der Vater zuerst und dann erst unser. Und jetzt kommt eine zweite Folie. Das sind nämlich die drei Gedanken, um die es heute geht. Ihr wisst, wenn ich nach anderthalb Stunden immer noch bei Vater bin, Mittagessen verschieben, es dauert länger. Keine Sorge, mache ich nicht. Vater. Oh ja, danke schön. Ich wollte es durch die Blume sagen, aber jetzt müsst ihr es nehmen, wie es kommt. Vielen Dank. Vater ist der erste Gedanke. Dass man Gott mit einem Vater verglichen hat, das gab es. Schon damals im Judentum, übrigens auch in anderen Religionen. Dass man seine Gottheit oder was immer man angebetet hat, aber besonders im Judentum als Vater angesprochen hat. Aber bei Jesus Christus passiert was ganz Neues, das wisst ihr. Jesus sagt Abba. Das ist ein ganz persönliches Wort, aramäisch. Das Neue Testament wird in Griechisch geschrieben, aber das Wort Abba wird mit ins Neue Testament übernommen, weil die Jünger so überrascht waren, was Jesus da sagt. Ab heißt Vater, Abba ist ein Lalllaut, Mama, Papa, Abba. Wie gesagt, das wird manchen bekannt sein, aber Jesus sagt Abba, was Papa heißt. Jetzt kann man Worte austauschen. Es ist nicht damit getan, dass man nicht Vater oder Papa, wie es manche sagen, ist ein bisschen ungewohnt. Es geht um die Einstellung dahinter. Ich habe zu meinem Vater Papa gesagt. Papa, kann ich ein Eis haben? Oder Papa, wollen wir ins Kino gehen? Also dieses ganz vertraute Selbstverständliche. Und darum geht es Jesus Christus. Dass das Verhältnis zum allmächtigen Gott nicht auf Distanz ausgerichtet ist, sondern ein ganz nahes, wie in positiver Weise, zum eigenen Vater. Und ich glaube, dass den Jüngern damals manchem die Kinnlade heruntergefallen ist. Und jetzt sagt Jesus, so sollt ihr Gott anbeten. So eine persönliche Beziehung dürft ihr zu ihm haben. Es ist nicht sinnig die Worte, es ist die Gesinnung dahinter. Eine ganz einzigartige, eine ganz familiäre Beziehung. Und das ist ja nur dadurch möglich geworden, weil Jesus Christus, Gottes Sohn, uns unsere Schuld und Sünde vergeben hat. Weil wir die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen, weil wir Kinder Gottes sind. Interessante Geschichte gelesen, mancher von euch wird das wissen. Unsere Bundeskanzler, naja, rückwärts, der Friedrich Merz, den kennen wir. Der Olaf Scholz, die Angela Merkel, die jungen Leute kennen gar niemand vor ihr. Aber davor gab es den Gerhard Schröder. Gerhard Schröder war verheiratet mit der Doris, mit seiner Frau Schröder-Köpf. Und seine Frau hatte eine Tochter schon mit in die Ehe gebracht, die Clara. Und dann haben die Schröders aber zwei Kinder adoptiert. Und zwar nicht aus Deutschland. Ihr wisst ja, dass Putin und Schröder ein enges Verhältnis haben. Das hängt auch damit zusammen, dass Gerhard Schröder und seine Frau Doris zwei Kinder in Russland in Kinderheimen adoptiert haben. Die Viktoria 2004, da war er noch Bundeskanzler, und 2006 einen einjährigen Jungen Gregor, auch aus einem Kinderheim in Russland. Und Putin hat diese Geschichte mal als Beispiel genommen, in einem, auch unter, vor jungen Leuten in Russland 2011, und hat den Kindern diese Geschichte erzählt. Und hat gesagt, der deutsche Bundeskanzler und seine Frau haben zwei Kinder aus Russland adoptiert, die normalerweise in ihrem Lebenslauf keine großen Chancen und Hoffnung hatten für ein Leben. Aber beide Kinder wurden mitgenommen nach Deutschland und adoptiert. Was meint ihr, das Mädchen, als er noch Bundeskanzler war, wie die ihn wohl angesprochen hat? Mr. President? Oder Herr Schröder? Papa. Ich fand die Geschichte wichtig, weil ein Annehmen, ein Adoptieren verändert alles völlig. Und so nah ist uns Gott und möchte, dass wir ihm sind. Vater, das zweite Wort, Vater unser. Jesus sagt nicht, betet Vater mein im Himmel oder modern mein Vater im Himmel. Es heißt Vater unser. Es gibt kein Christsein für Einzelgänger. Wir hatten in Mühltal kürzlich jemand von Open Doors, das war sehr beeindruckend gewesen, auch was sie erzählt hat, aber dann haben wir auch das Abendmahl gefeiert. Und sie hat uns gesagt, die vielen Christen in der Gefangenschaft, die können nie Abendmahl miteinander feiern. Und sie wissen aus einigen Ländern, dass sie selbst das Abendmahl in Gefängnissen und in Höhlen regelrecht, in Löchern, wo sie gefangen sind, wie sie das feiern, oft mit altem, trockenem Brot und wenn sie Wasser hatten, dann eben mit Wasser. Und dann bekam jeder von uns ein Stück altes, trockenes Brot. Und wir wurden aus dem Gemeindesaal rausgeschickt und jeder hat sich mit dem Gesicht zur Wand gestellt, damit es keiner der Wächter und Wärter sieht. Und hat in aller Stille für sich das Abendmahl gefeiert. Und das war so eindrücklich. Wir feiern es immer gemeinsam. Die Leute müssen es alleine feiern, würden gerne beten. Und das tun sie ja auch. Vater unser. Wer Jesus Christus im Glauben angenommen hat, ist immer in einer Familie. Wir kennen uns jetzt nicht alle. Einige von uns, wir kennen uns schon, wie gesagt, sehr lange. Unsere Kinder waren schon bei Pattes auf dem Bauernhof vor 35 Jahren, wenn wir in Pastorenkonferenzen waren. Und es war immer schön bei euch. Wir schicken sie demnächst wieder mal. Mit Enkelkindern. Also 3 Kinder und 8 Enkel kommen dann. Ja? Bereitet alles vor. Es wird lustig. Aber wir sind in einer Familie. Ja, ist nicht immer einfach, oder? Nicht jeder mag jeden in jeder Gemeinde. Es gibt Ecken und Kanten. Es ist wie in einer richtigen Familie. Und trotzdem möchte Gott, dass wir uns auf unserem Glaubensweg als Glaubensgeschwister begegnen. Vater unser. Und schaut nochmal hin, oder es ist es ja schon weg, Worte wie ich, mein, mir und mich kommen im Vater unser nicht vor. Es heißt immer unser Vater in dem Himmel. Gib uns und führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen. Und das gilt in Deutschland, in Hessen, in Bruchköbel-Roßdorf, in dieser Gemeinde. Vater, Vater unser, auch Dankeschön, und jetzt wieder die andere Folie. Vater unser im Himmel. Ich hoffe, aber ich weiß es natürlich nicht, ob ihr alle ein positives Vaterbild aus eurer Kindheit habt. Ich wünsche es euch, aber mir ist bewusst, das hat nicht jeder. Manche hat vielleicht eine sehr problematische Kindheit, gerade in Bezug auf den Vater oder Stiefvater oder gar keinen Vater, weil er die Frau verlassen hat, noch vor der Geburt. Manche Väter sind unberechenbar, streng, hart, stumm, harmlos, konfliktscheu. Andere beschäftigen sich mit allem, aber nicht mit ihren Kindern. Sie haben für so vieles Zeit, aber nicht für die Kinder. Es gibt Väter, die sind sonntags in der Kirche sehr fromm und daheim verprügeln und verachten sie Frau und Kind. Daher ist es so wichtig, immer wieder das Bild des himmlischen Vaters an der Sicht der Bibel festzumachen. Nicht an dem, was vielleicht mancher von uns erlebt hat und erleben musste. Die Bibel sagt, der Gott, von dem wir sprechen, ist unbestechlich, unparteiisch. Er gibt uns zum Glück nicht alles, was wir wollen, aber am Ende das, was wir brauchen. Er verwöhnt uns nicht, aber gibt das, was für uns gut ist. Und er unterscheidet sich grundlegend selbst vom besten Vater hier auf Erden. Und es gibt 2 Hauptkategorien, wie die Bibel ihn darstellt. Nämlich erstens durch seine Eigenschaften und zweitens durch seinen Namen. Ein paar Beispiele. Seine Eigenschaften von Gott. Gott ist ewig, unwandelbar, unveränderlich. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Gott ist allgegenwärtig, das heißt, er ist hier, jetzt, heute Morgen. Er wird mit dir gehen, wenn du nachher zu Hause bist und auch heute Abend in den schönen und in den schweren Stunden. Gott ist allwissend. Gottes Weisheit, sagt die Bibel, ist unbegreiflich, er ist allmächtig und er kann zur gegebenen Zeit das umsetzen, was er will. Gott ist heilig, gerecht, gütig, voller Liebe, Barmherzigkeit, Geduld und voller Langmut. Gott ist treu. Er steht zu dem, was er versprochen und verheißen hat in der Bibel, und er wird es auch tun und halten. Und da gibt es noch viele mehr an Worten, aber es gibt auch Namen Gottes, Anredeformen in der Bibel, und manches wisst ihr sicherlich. El bedeutet der Erste, der Oberste. Elohim, das ist die Pluralform davon. Elion, das sind hebräische Namen, der Hohe, der Erhabene. Adonai, der allmächtige Herr und Herrscher, dem alles unterworfen ist und wird, wenn es heißt, alle Knie werden sich einmal vor ihm beugen. El Shaddai, der Erste, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Yahweh, der wichtige Name, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Gott, der sich nie verändern wird, der Unwandelbare. Yahweh Zebaoth, Herr der Heerscharen. Yahweh Nisi, der Herr mein Feldzeichen. Yahweh Shalom, das hört man schon, der Herr unser Friede. Yahweh Ruah, der Herr mein Hirte. Yahweh Tzidkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit. Yahweh Shammah, der Herr ist gegenwärtig. Und dann sagt Jesus Christus, wer mich sieht, der sieht Gott den Vater. Das heißt, die Worte, die Jesus über sich sagt, auch die Ich-Bin-Worte, die drücken auch etwas über Gott aus, wenn er sagt, er ist Licht, Weg, Wahrheit, Leben, der gute Hirte, die Tür zum Leben, die Auferstehung und das Leben, der Weinstock, das Brot des Lebens. Das alles ist unser Vater im Himmel. Er ist überall, allgegenwärtig. Und die Bibel sagt, er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Psalm 139, und ich komme zum Schluss, sagt das so schön: Gott, von allen Seiten umgibst du mich. Im Alter 97, Otto, wow, herzlichen Glückwunsch. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und auf diesen Gott, wenn wir das Vaterunser beten, sollen wir vertrauen. Und dieses Gebet, da beten wir es heute zweimal, das war so geplant. Nur soweit ihr könnt, bitte ich euch dazu aufzustehen. Und lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Ich mache kleine Pausen dazwischen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt Platz. Ein Wort fällt mir noch ein aus einer anderen Predigt von Martin Luther. Der hat gesagt, das fünfte und die sechste Bitte, die sind mir ganz wichtig. Die fünfte bete ich jeden Abend und vergib uns unsere Schuld. Und mit der sechsten Bitte stehe ich jeden Morgen auf und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was für ein wunderbares Gebet. Amen.